Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Broadcast, der Podcast von Broadcast Zentralschweiz, wieder in einem Stubensetting. Aber zuerst, bevor wir zu dieser Folge kommen, möchte ich dir eigentlich gratulieren, weil ich habe gerade gehört, dass unser Podcast seit gestern 4-jährig geworden ist, Nadja.
Wahnsinn, oder? Wie die Zeit vergeht. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Wir machen es wirklich nochmal, Jan. Wir gehen live mit unserem Podcast, ohne doppeltes Netz und Boden. Wir wagen es noch einmal. Ich bin Nadja Stadoma und für Menschen, die mich nicht sehen können, und ich mich kurz beschreiben. Ich habe schulterlänge, lockige Haare, je nachdem machen sie alle etwas, was sie wollen. Ich habe eine blümelige Bluse an und eine schwarze Hose. Mit mir am Tisch, wie schon gehört, ist auch der Jan Graf. Magst du dich auch kurz beschreiben?
Ja, momentan eigentlich immer sitze ich im Rollstuhl, außer ich schlafe, dann liege ich irgendwie so quer in der Landschaft und habe momentan einen Jeans an, ein rotes Oberteil, ein rotes Dächli-Chappi, wo man immer ein bisschen mit mir in Verbindung bringt, und habe eine Brille an und freue mich jetzt auf das Gespräch.
Ein ganz besonderer Willkommensgruß geht an dich, Petra. Unsere heutige Gästin, magst du dich kurz beschreiben, wie du aussiehst?
Ja, ich hatte einmal dunkelblonde Haare, mittlerweile glaube ich ziemlich grau meliert. Ich habe ein Jeanskleid an, grün gestreifelte Strumpfhose, ein Tuch mit Haufen Blumen drauf. Und ich sitze im E-Rollstuhl.
Danke vielmals und willkommen bei uns.
Danke, Nadja. Danke, Jan.
Magst du, Petra, dich kurz vorstellen, wer du bist, mit wem wir es hier heute Abend dürfen zu tun haben?
Ja, mein Name ist Petra Gemperle. Ich bin gerade noch 59, erreiche dieses Jahr 60. Und ich habe 3 erwachsene Kinder, 3 kleine, wirklich kleine Enkelzwerginnen. Ich habe sehr lange dürfen unterrichten. Das war meine Seelenprüfe. Ich habe seit 12. März 2022 bin ich schwer erkrankt. Auch schon lange jetzt 100% arbeitsunfähig. Ich habe eine unheilbare Erkrankung mit progressivem Verlauf und man geht von bis zu 20 Jahren verkürzter Lebenszeit aus.
Auf das würde ich nachher sehr gerne nochmal genauer darauf eingehen, ja. Petra. Wir haben im Vorgespräch zusammen abgemacht, dass wir deine Lebensgeschichte 1987 startet.
Ja.
Du als junge Primarschullehrerin. Ja. Du bist damals 21 gewesen.
Ja.
Magst du uns ein bisschen mitnehmen in dieser Zeit?
Ja, ich hatte in einer Stadtschule Zug meine erste Stelle. Ich war überglücklich, habe ich die Stelle bekommen. Zu selber Zeit waren es etwa 100 Bewerbungen für eine Stelle, also anders wie heute. Und sie haben mich wieder erwartet genommen. Obwohl ich weiss noch, beim Anstellungsgespräch oder Vorstellungsgespräch, bin ich da nach einem Vorgespräch mit dem Prorektor in einen grossen Raum hineingekommen und ganz viele Leute um eine riesige Tafel. Und dann haben sie mir gerade Grüezi gesagt, Fräulein Schönenberger damals noch. Und ich habe so gesagt, oh, es tut mir leid, ich kenne da drin gar niemanden. Und da hat es also scheinbar namhafte Politiker aus dem Kanton Zug dabei gehabt. Und nachher haben sie aber gerade alle so gelacht. Und ich weiss noch, ich bin da an das Gespräch und habe so gedacht, wahrscheinlich haben sie einfach eine von einer anderen Gemeinde noch eingeladen, so pro forma, sie nehmen sicher nur ein Wehr von der Stadt Zug, und bin dementsprechend sehr tief entspannt gegangen. Mhm. Ich tue jetzt einfach mal ein bisschen Erfahrungen mit dürfen Vorstellungsgespräch machen, sammeln. Und nachher haben sie mich genommen unter anderem eben, ich war so authentisch, der Humor, so richtig geradeaus, einfach so sympathisch. Ist wahrscheinlich auch deren nicht vorhandene Nervosität geschuldet gewesen, weil ich wirklich überhaupt nicht gerechnet habe, dass ich dir Stelle bekomme. Als ich dort Schreiben bekommen habe, habe ich das dreimal gelesen und gedacht, ich lese es, was falsch, das kann nicht sein. Dann bin ich bei einer Nachbarin einen Brief geliehen und habe gesagt, kannst du mir lesen, was da drin steht? Ich habe gemeint, ich bekomme die Stelle, aber es kann gar nicht sein. Nachher hat sie gesagt, mol Petra, gratuliere.
Mol packt deine Sachen.
Ja.
Im Kanton Zug.
Ja. Und dann ist das.
In der reiche Kanton Zug.
Ja. Und ist das ganz eine lustige Stelle gsi. Ich bin nämlich so in einer Baracke gsi, weil es das Schulhaus, wo ich nachher gekommen bin, auf das zweite Schuljahr renoviert haben. Und da sind wir vier Lehrpersonen gsi. Und zum Beispiel hat es mal ganz fest geregnet über ein Wochenende. Und wir hatten am Samstag noch Schule gehabt, dann am Morgen. Und da habe ich immer, weil halt die Kinder so ein bisschen durch gsi sind, Zeichnen noch gemacht in den letzten zwei Lektionen. Und dann haben wir die Wasserfarbzeichnungen am Boden ausgelegt, zum Rechnen auf die Zeitungen. Mhm. Und als ich am Montagmorgen bei Zeit in die Schule gekommen bin, ist etwa 3-4 cm Wasser im ganzen Schulzimmer gebödelt gewesen. Oder im Winter, wenn es kalt war, ist kein Witz, 1987 wirklich mit Jacke und Kappe müssen Schule haben, weil die Baracke nicht wirklich so geheizt war. Aber es sind irgendwo zauberhafte Erinnerungen.
Schön. Was mich würde wundern, Petra, warum hast du eine Lehrerin werden?
Ich kann es nicht so erklären. Einfach, ich hätte eigentlich schon eine Lehrstelle als Arzthilfin hatte. Ich wollte mal weitermachen noch für Pflegefachfrau und mit einem ehemaligen guten Freund wollte wahrscheinlich später mal in, jetzt kommt schon die erste Wortfindungsstörung, das ist der Krankheit geschuldet, weil immer alles mit zu wenig Sauerstoff versorgt ist, jedes Organ, unter anderem eben auch der Nagel, das Hirn. Wie heisst das, wenn man in die dritte Welt geht?
Ein Einsatz ohne Grenzen?
Ja, so eine, genau. Und nachher hat es mich aber einfach nie losgelassen, weil ich einfach auch Kinder, Jugendliche so gerne hatte. Und nachher habe ich gedacht, ich könnte ja mal noch die zweitägige Aufnahmeprüfung machen. Damals noch für die Semi. Nachher haben sie mich dort auch genommen. Und dann habe ich müssen organisieren, als ich Stipendien bekäme, es wäre sonst nicht möglich gewesen. Nachher hat der Kanton Zug gerade ja gesagt auf dieser Stelle. Ja, und auch die Semi angefangen. Mhm. Und es war die beste Entscheidung gewesen. Also ich würde, wenn ich könnte, immer noch mit Leib und Seele Schule geben. Mhm.
Das spürt ja, man sehr, Petra.
Ja. Ich habe meine Schüler wirklich, das darf man fast nicht sagen, aber geliebt. Also es ist so, einfach wir waren immer so eine klasse Tagesfamilie. Mhm. Ja, ich habe wunderbarste Erinnerungen.
Du hast auch jung geheiratet, hast du mir erzählt.
Ja.
Drei Kinder bekommen.
Ja.
Und kurz darauf entschieden, dich zu trennen und als alleinerziehende Mutter weiterzugehen.
Ja, mein Ex-Mann hat dann das Geschäft von seinem Vater übernommen. Und ich war einfach gar nicht mehr existent gewesen. Und da ich 5 Jahre Psychologie hatte, habe ich gewusst, was das mit Kind macht, wenn sie irgendwie bei meinem Papa keinen Wert haben. Er war wie ein anderer Mann gewesen. Ich habe ihn fast nicht mehr gekannt. Mhm. Und ja, die Kinder haben wie eigentlich keine Beziehung mehr, also keine Verbindung. Nachher habe ich mich mit viel Blut Existenzängst entschieden, ich suche jetzt eine Wohnung, eine Teilzeitstelle. Und ich mache es besser alleinig, weil ich habe mich, es ist wirklich keine Beziehung mehr, ich war immer alleinig mit den Kindern. Und ich habe gerade eine Wohnung gefunden und gerade eine Teilzeitstelle, damals mal noch in Hünenberg, wo ich gewohnt habe. Also ich habe ein riesen Glück gehabt.
Du hast aus dieser Zeit mir auch erzählt, ihr habt ganz besondere Zeit gehabt. Wir sind ein gutes Gespann gewesen, ja, ihr vier.
Ja.
Natur, Berge unterwegs sein und ganz viele Abenteuer erleben. Ja. Magst du dir noch etwas erzählen? Wie war das gewesen?
Ja, ich war immer schon sehr naturverbunden gewesen. Berge sind eigentlich meine Seelenheimat. Und ich bin dann immer halt mit meinen Kindern am Anfang noch mit zwei kleinen Iglu-Zelten campen. Wir mussten uns alleine aufstellen, weil sie sind wirklich noch klein waren. Und dann das Berg hatte ich ein Kind am Rücken im Rucksack gehabt, vorne der Rucksack, mit dem Proviant und allem. Rechts und links die zwei Kleinen mit einem kleinen Rucksäckchen. Und dann sind wir gegangen. Ich habe einfach, gibt es nicht. Wir haben Wahnsinnsabenteuer erlebt. Und ich bin mich natürlich gewohnt, schon als Lehrperson, man organisiert alles. Und ja, einfach so Abenteuer. Ich habe das einfach dringend gebraucht. Und die Kinder waren immer sehr glücklich mit dem. Ja, wir haben einfach, und das hat nicht viel gekostet, natürlich, als Alleinerziehende ein Teilpensum unterrichten. Am Anfang noch eine quasi grosse Zahl. Entschuldigung, Jan, ich merke gerade, dass ich dich noch fast nicht angeschaut habe.
Alles gut, alles gut.
ich glaube, weil die Nadia
Ich lasse die Band zu. Alles gut.
Ja, haben wir also wirklich wunderbare Abenteuer erlebt. Mhm. Ja, ich bin natürlich, man kehrt es wahrscheinlich, sehr viel immer im Wallis gewesen mit meinen Kindern. Ich habe immer wieder so Heimweh ins Wallis gehabt. Genau.
Und wie ist denn das gegangen? So viele Kinder. Sehr eigene Kinder, dann noch in der Schule Kinder. Wie hast denn du Zeit für dich gehabt? Du bist ja noch alleinerziehend mit Kindern unterwegs.
Ja, das hat es natürlich nicht wirklich gegeben, weil ich habe, wenn ich Schule gegeben habe, ich einfach Schule gegeben, dann ist es quasi grosse zu mir heimgekommen, weil ich im Stundenlohn gezahlt habe. Nachher Schule bin ich heim und nachher bin ich für die Kinder da gewesen. Und am Abend, wenn sie im Bett waren, habe ich wieder korrigiert, nachbereitet, vorbereitet. Also es ist wirklich über x sehr lange Jahre bin ich eigentlich so, ja, bis am Abend regelmässig um 10 Uhr dran gewesen, am Morgen um 6 Uhr wieder auf. Aber ich war jung und gesund gewesen. Und in der Schule hatte ich 20 Jahre den 5-6 Klasse gehabt, daheim, drei kleine Kinder. Und es war so ein ganz anderes Alterssetting gewesen. Und ich habe mich immer wahnsinnig auf die Schule gefreut, nachher wieder wahnsinnig auf Heim gefreut. Also ich bin wirklich immer, also ich hatte das Plus von beiden Seiten gehabt, und auch ich war jung und gesund. Und ich konnte immer kennen, so mit 5 Minuten Pause auf dem Sofa sitzen, und ich habe so spezielle Atemtechnik, wo ich mich eigentlich fast gerade in eine Selbsthypnose bringen kann und gerade tief entspannt bin, und dann bin ich in 5 Minuten erholt gewesen und wieder voller Kraft.
Du hast einen ganz besonderen Schüler gehabt, ein bisschen einen Prominenten.
Ja, ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, hat an einem Mathe-Lehrmittel mitgearbeitet und hat regelmässig gefehlt, und seine Stellvertretung habe ich gemacht. Und ist der Michael Elsener bei mir in der Schule gewesen.
Du hast mir das erzählt, weil wir von ProCap Zentralschweiz gerade kürzlich bei ihm in der Vorstellung gesessen sind und du mir gesagt hast, du wärst so gerne gekommen, aber die Energie reicht im Moment nicht für einen Theaterabend.
Ja.
Was war schon für ein Schüler gewesen?
Das sind Berufsgeheimnisse, das darf ich da natürlich nicht ausplaudern.
Aber ihr habt es gut gehabt in dieser Klasse.
Ja, es ist Michi, falls du das mal hörst, er ist einmal im Nachhinein mich noch besuchen in der Schule, in diesem Schulhaus, und hat mir noch erzählt, aber ich sei schon für ihn die Lehrerin gewesen. Ich sehe aber ein Teil von der Klasse, wie nicht so die Lehrerin. Und er kann sich noch so erinnern, als ich Schnecken durchgenommen habe und wir die Schnecken im Terrarium hatten, wie wir draussen nachher sind, Schneckenrennen machen. Das war mein Credo, dass dass ich halt die Schüler intrinsisch, das heisst emotional abholen, dass sie nachher begeistert sind, weil Lernen kann nur mit Begeisterung passieren.
Schön.
Und ja, die Begeisterung war mir halt immer das Wichtigste gewesen.
Und ihm ist es blubben, offensichtlich.
Und ihm ist es blubben, ja.
Schön.
Ja.
Schön. Petra, irgendwann ist der Lockdown gekommen. Die Corona-Pandemie hat uns alle fest im Griff gehabt. Am Anfang war es ganz gut gewesen, und dann hast du dich aber angesteckt?
In der Schule, ja.
In der Schule mit einem schweren Verlauf.
Ja, es hat natürlich in der Schule grassiert. Meine Tochter, sie ist Kantilehrerin, hat mir mal einmal angeleitet und hat gesagt, Mama, weißt du, dass du in einem Risikoprüf arbeitest, Primarschule, gilt als Risikoprüf. Dann habe ich gesagt, ja, du, gell, bei mir phasenweise. Ja, hat man schon fast Glück, muss man die Klasse schliessen. Manchmal haben wir 7-8 Schüler noch gehabt. Mhm. Und sind natürlich wahrscheinlich auch schon positiv zuerst noch in die Schule gekommen. Aber ich habe nie mit Angst gelebt. Ich habe mich dann zwar dreifach impfen lassen, das ist bei uns eigentlich, ja, heute bin ich froh, weil ich glaube, ich hätte Probleme bekommen im Arbeitgeber, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und nachher wieder erwarten, also als ich mich angesteckt habe, nicht wieder erwarten, aber ich habe gedacht, ja, wie die meisten mache ich irgendeine Erkältung, ein bisschen Fieber oder vielleicht ein bisschen mehr Fieber. Mhm. Und das war speziell ein Samstag gewesen. Und das hat mir, das, was ich noch nie erlebt, einen Kippschalter im Körper umgehauen. Ich habe in der kürzester Zeit Tachykardie gehabt.
Magst du das erklären, das Wort?
Das ist, wenn der Herzschlag extrem rauf geht und das Herz schlägt wie wahnsinnig und eigentlich mir leid und weiss gar nicht warum.
Mhm.
Also man ist nicht auf einer Bergtür, sondern mir leid. Und ich habe schnell realisiert, ich bekomme nicht mehr die Luft, die ich bräuchte. Mhm. Ich schnüffe zwar, aber die Luft langt wie nicht.
Ja.
Nachher bin ich einen kurzen Moment nervös geworden. Und nachher habe ich gedacht, habe ich mir so gesagt, stopp, Mutter. Das weiss ich noch. Stopp, Mutter. Du singst seitenweise 16. Koloraturen oft in der höchsten Höhe. Mhm. Darfst gar nicht oft atmen. Du hast ja Sängeratmung.
Du hast genug Luft.
Jetzt machst du Sängeratmung, stellst um. Mhm. Das, was jetzt da alle hören, immer schnell so eine Schnapp Luft nehmen, weit runter. Das ist die Sängeratmung, weil sonst langt mir zum Reden die Luft nicht. Das ist also nicht hyperventilieren, sondern ist das, mein Hausarzt hat viel gesagt, das hat mich immer wieder gerettet.
Die Atmung.
Genau, und dann habe ich also wirklich auch ganz schnell am gleichen Tag eine extreme Form von Schwindel bekommen. Ich konnte nichts mehr essen, trinken, ich bin kaum mehr auf das WC gekommen. Ich habe einfach, also der Körper ist wie nicht mein Körper gewesen. Ich habe den fast nicht mehr gespürt, ganz, einfach ganz komisch. Und ich konnte nicht einmal zum Arzt gehen, weil ich realisiert habe, dass ich ja kaum Luft habe. Also es geht irgendwie nicht.
Aber schon sehr bedrohlich, Petra. Ich nehme an, du bist allein in der Wohnung.
Ja, mein Arzt würde jetzt sagen, typisch Frau Gemperle, sie ist die immer alles bagatellisiert.
Aha.
Im Spital hat mir dort auch mal ein Arzt gesagt, er hat ein bisschen Sorge, ich gehe einmal daheim, einfach so, weil ich den Ernst von der Lage nicht realisiere. Und mein genialer Hausarzt, er ist das Riesengeschenk in der ganzen Krankheitsgeschichte. Mhm. Er kennt eben die Erkrankung schon seit 11 Jahren. Der sagt mir das auch viel. Aber ich denke immer, es ist besser, als ich würde mit Angst leben, weil wenn die Luft nicht mehr langt, wenn ich dann noch Angst bekomme, das wäre relativ kontraindiziert. Mhm.
Also dein Humor hilft, Petra, das haben wir gelernt. Und trotzdem sitzt du seit 2024 im Elektrorollstuhl.
Ja.
Davor hast du einen Rollator gehabt. Das heisst, es ist doch nicht
alles so zurückgekommen? Oh, nein, es ist gar nicht. Ich bin seit dem 12. März 2022 wirklich schwer krank. Es ist nie mehr wirklich besser gekommen. Damals, aus dieser Zeit, haben wir ganz viele schwer Betroffene. Damals haben sie einem einfach zurückgeschickt an den Arbeitsplatz. Man soll langsam einsteigen, sukzessive steigern. Der Einzige war mein Hausarzt, der da sehr Bedenken hatte, weil er hat mir dann schnell eine ausgeprägte orthostatische Intoleranz diagnostiziert. Das haben bis 90% von allen mehr Betroffenen. Und jetzt will ich so nicht mehr, also ich bin müde, habe schon mit der Konzentration. Das ist in sich schon eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung. Normalerweise kommt es ja beim Aufstehen oder schon beim Aufsitzen zu einer Verengung von der Blutgefäße, damit sich der Blutdruck stabil halten kann und die Sauerstoffversorgung vom Hirn und allen Organen vom Herz sichert. Und bei der orthostatischen Intoleranz ist der Mechanismus gestört und führt bis zu einer 30%igen Verringerung eben damit Sauerstoffversorgung von allen Organen, vom Herz, vom Hirn. Und eben der Blutdruck versagt auch so. Mein Hausarzt hat manchmal gesagt, und ich bin gesessen auf einem Stuhl, Frau Gemperle, ich habe fast keinen Blutdruck mehr.
Ist es so tief
gewesen? Ja. Denn? Ja.
Und darum auch der starke Schwindel?
Ja, das geht einher mit dem. Und es schwächt natürlich den Körper zusätzlich immens. Mhm. Ja.
Petra, was mich würde interessieren, wenn man jetzt dir so zulässt, wie hast du das mental auf die Kette gebracht, wo du dann plötzlich gemerkt hast, es geht nicht mehr und es wird immer sukzessive weniger? Du warst eben Herzblutlehrerin gewesen, du hast noch unterrichtet und plötzlich mach eben wieder den Schalter um und dann geht es nur ab, also körperlich abwärts.
Ja.
Wie hast du es mental geschafft, dass du jetzt gleich noch mit deinem Humor kannst Leute zum Lachen bringen jetzt in dem Raum?
Also erstens mal habe ich natürlich gar nicht gedacht, dass das irgendwie so etwas Endloses wird. Dass das nicht wieder gut kommen könnte. Ich habe irgendwie gar nicht so gedacht, dass das so etwas Schwerwiegendes ist. Erstaunt haben mich immer wieder in der Schule, mich meine Arbeitskolleginnen und Kollegen immer mal wieder darauf angesprochen, dass ich regelmässig blaue Lippen habe. Und mein Arzt hat mal gesagt, ich müsse am Finger mit so einem Gerät messen. Und ich habe während dem Unterrichten immer wieder so... Das habe ich dann aber noch nicht gewusst, so 84%ige Sauerstoffsättigung hatte. Da habe ich mir gedacht, das ist noch im grünen Bereich. Und als ich das nachher mal meinem Arzt gesagt habe, hat er gesagt, das ist viel, viel zu tief. Aber ich bin dann eingestiegen, aber auch nur nach 3 Wochen, weil mein ehemaliger Schulhausleiter also wirklich extremst Druck ausgeübt hat. Nach 2 Wochen zu Hause hat er mir am Telefon schon gesagt, am liebsten wäre mir gar nicht mehr. Es ist etwas, wo ganz viele schwer Erkrankte, jetzt auch mit dieser Pandemie, haben, ich sage es immer positiv, dürfen erleben. Nach fast 30 Jahren in der Schulgemeinde, mit wohlbemerkt sehr guten Mitarbeiterberichten und Zeugnis, in der Schweiz, man wird gerade aussortiert.
Und die Wertschätzung,
ja,
oder?
Genau. Und dann halt, ja, weil auch der Kardiologe gesagt hat, und dann ist mir gegangen, aber ehrlicherweise, man geht, also der Weg vom Parkplatz zum Schulzimmer ist nicht wie gesagt, fast nicht geschafft. Und ich habe immer wieder Pause müssen machen in der Schule, aber nach diesen 3 Wochen haben die Schüler einfach gesagt, wir machen alles, wir tun Kissen auf die Bänkli, sie können immer wieder herliegen. Ja. Hauptsache, sie kommen jetzt wieder jeden Tag.
Ach, wie schön.
Und ich habe einfach nicht mehr können stehen, sitzen, weil ich so viel vergessen habe, ist mein ganzes Unterrichtsheft voll mit Post-it, Zettel und allem, dass ich ja nichts vergessen habe. Und so ist das wirklich gegangen, aber ich bin natürlich heimgekommen.
Das löst ja auch Stress aus, oder?
Ich habe mit Leib und Seele Schule gegeben. Ich einfach, wenn ich daheim war, war der Körper wie zusammengebrochen, weil ich nur noch gelegen. Ich konnte schon dann gar nicht mehr eine feste Nahrung zu mir nehmen. Der Körper ist zusammengebrochen. Mhm. Ich habe nie verstanden, warum. Mhm. Heute weiss ich, ich musste dann gleich eben schon auf die Trinknahrung umsteigen. Mhm. Und manchmal habe ich schon gedacht, Jesus, wie schaffe ich das morgen? Heute weiss ich, ich habe dann schon Pempene oder Crashs gehabt. Ich erkläre das später. Ja. Ist das Kardinalsymptom von dieser Erkrankung?
Und die Schülerinnen haben das nicht ausgenutzt. Die haben dich unterstützt.
Nein, ja.
Dass das irgendwie geht, dass du kannst weiterhin.
Ja, manchmal haben sie sogar gesagt, Frau Gemperle, ich glaube, sie machen jetzt besser 5 Minuten Pause, wenn sie Küsse auf dem Bänkli ist, sie können herliegen. Ja. Nein, es ist, ich habe, eben, jetzt kommen wieder fast Tränen. Es ist, ich habe, es kommt gerade, Entschuldigung, okay. Ich habe so gerne Schule gegeben. Es war mein Herzensberuf. Mhm.
Es ist einfach nicht mehr gegangen irgendwann.
Und dann, ja, war der Druck am Arbeitsplatz immens gewesen. Dann hat die Krankentaggeldversicherung für Stress machen, schon nach irgend 2 Monaten. Ich musste auf Bern ein Gutachten machen. Eine liebe Freundin, die mich schon seit dem 23. unterstützt, hat mich gefahren. Bin kaum dort hineingekommen. Ich musste 2 Mal zu einem Schragen rüberlaufen und wegen der orthostatischen Intoleranz hat sie mich beide Mal so übergehauen. Sie erklipft, hat mich gepackt am Arm, hat aber alle Arztberichte ignoriert. Irgendwie auch reingeschrieben, ich sei müde. Bis Ende Jahr kann ich dann wieder mein volles Pensum arbeiten. Es war auch nicht Ende Jahr, war ich im Elektrorollstuhl. Und dann musste ich zu einer Pneumologin. Und ja, die hat zuerst geredet von Hyperventilieren. Ich habe genau gewusst, das mache ich nicht. Hätte ich mich vielleicht doch zuerst mal abnehmen. Vielleicht wurde es dann ein bisschen besser mit Schnüffeln. Mein Hausarzt hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, Frau Gemperle, das brauchen wir nicht. Ich bin jetzt nicht da, die Böse. Und ja, und dann hat sie aber doch, ich glaube, das zweite Mal das PEM diagnostiziert. Und hat dann gemeint, ich müsse wieder reduzieren. Und dann musste ich ins USZ. In die damals Long-Covid-Sprechstunde. Und die Ärztin hat mir gesagt, ich sei körperlich in einem hochbedenklichen Zustand. Mhm. Sie kann das irgendwie nicht, sei für sie nicht erklärbar, dass ich noch arbeiten sollte. Mhm. Sie hat aber gemerkt, ich will arbeiten und dass ich mental einfach extrem stark bin. Mhm. Und hat aber gesagt, Frau Gemperle, wir müssen gerade cut, das ist ganz gefährlich. Nachher hat sie mir gesagt, sie sage es mir noch ein bisschen deutlicher, wenn ich jetzt nicht sofort aufhöre zu arbeiten, kann plötzlich fertig sein, aber für immer fertig. Mhm. Nachher gedacht, jetzt habe ich es verstanden.
Du hast die Deutlichkeit gebraucht, Petra.
Nein, ich hätte schon vorher aufgehört zu arbeiten, aber es hat mir nie ein Arzt wirklich gesagt, Herr und Schiff, ich lebe alleine, ich habe alleine 3 Kinder großgezogen, sehr lange im Teilpensum und gearbeitet. Also wenn ich nicht Geld verdient habe, wer zahlt alles?
Die Sorge.
Und der Druck war ja immer rum von allen Versicherungen. Mhm. Ich meine, die Taggeldversicherung sagt, wenn ich nicht arbeite, stellen sie nachher die Leistungen ein. Mhm. Und ich habe nur meiner Case-Managerin, die dort angeleitet hat und 4 im Tag gemacht hat, und meinem genialen Hausarzt das verdanken, der eine riesige Stellungnahme geschrieben hat. Und es gerade auf den Punkt gebracht hat, weil sie hat alles ignoriert, wie eigentlich die meisten Gutachter. Mhm. Und dann hast du nachher das Krankentaggeld weiterzahlt. Und jetzt seit Anfang Oktober 23 Jahre bin, habe ich nicht mehr arbeiten können.
Was hat das ausgelöst?
Ein riesen schlechtes Gewissen, weil der Druck am Arbeitsplatz war immens. Also die Case-Manager, meine Arzt, haben nachher sehr deutliche Worte geredet. Meine Berufsrechtsschutzversicherung hat wirklich einen Anwalt einschalten, dass ich zu meinem Recht gekommen bin. Und mein Anwalt hat gesagt, so etwas hätte er noch nie erlebt. Mhm. Aber ich bin eine unter unzähligen Betroffenen. Es ist einfach, es ist unglaublich. Mhm. Und dann kommt die IV ins Spiel und dann wird immer schlechtes Gewissen, man will arbeiten. Ich meine, sucht sich so etwas knapp nicht freiwillig aus. Mhm. Also, ja, also man lernt die Schweiz von einer ganz neuen Seite kennen. Ich bin trotz grün-braunen Augen recht blauäugig unterwegs gewesen. Also die Schweiz ist nicht so sozial, wie ich immer gedacht habe. Man kämpft mit jeder Versicherung.
Ich glaube, so geht es ganz vielen. Ja. Darum bist du heute auch da.
Ja.
Du hast mir gesagt, du willst denen Stimme geben, die das jetzt nicht können.
Ja.
Auch wenn es du wirst büssen, das wissen wir beide.
Also ich sage, ich zahle halt für immer, wenn ich bin meistens wohnungsbunden, wenn ich das Haus mal verlasse, zahle ich immer einen Preis nachher. Ich habe das Wort Büssen nicht so gerne.
Gut, das ist sehr gut, dass du mich korrigierst. Wie sieht der Preis aus?
Das ist halt, dass ich dann wahrscheinlich eine PEM mache. Das ist das Kardinalsymptom von einer myalgischen Enzephalomyelitis. Das ist eine schwere postinfektiöse Erkrankung, die ich durch den schweren Covid-Verlauf bekommen habe. Und mein Hausarzt kennt das schon seit 11 Jahren und hat mir später mal gesagt, Frau Gemperl, ich realisiere gerade, sie sind relativ schnell in die ME hineingeht. Und heute weiss ich habe ja keine Storen, nichts mehr können auf einen Brief lassen. Mhm. Also ich habe das wirklich, heute, wo ich alle Symptome kennen, was pathophysiologisch hinter ihnen steht. Mhm. Und das heisst, ich werde halt einfach liegen, liegen und wie fast immer, ich bin die meiste Zeit alleinig in der Wohnung. Ich kann nur wenig Sozialkontakt haben, weil halt reden und zuhören eigentlich schon die Grenzen, die ich noch habe, durchs sukzessive Verschlechtern, zum Beispiel eben durch zweimal einen Reinfekt. Anfangs April letztes Jahr durch eine linksseitige Fusslähmung, eine grosse Not-OP, ja, hat es immer wieder verschlechtert. Ich bin letztes Jahr mehrere Monate gelegen. Ist gar nicht mehr anders gegangen.
Ist dein Alltag auch mit Schmerzen geprägt?
Ja, wir mit myalgischer Enzephalomyelitis, fast alle haben Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Gliederschmerzen. Also eben, wenn ich dann die Pene bekomme, das ist eine neuroimmunologische Reaktion, das ist nichts Subjektives, das ist körperlich messbar. Das sieht man in den Muskeln, das hat auch nichts mit Dekonditionierung zu tun, was die Psychosomatiker so gerne ins Feld führen. Mhm. Also ME ist klar eine körperliche Erkrankung seit 1969 bei der WHO als neurologische Erkrankung, klassifiziert und in vielen Fällen hoch invalidisierend. Genau.
Das heisst, dein Alltag spielt sich mehr oder weniger in deiner Wohnung ab?
Ja.
Du hast jetzt auch 3 Assistenzpersonen. Eine ist da, Sandra, die dir wunderbar das Mikrofon hebt.
Magst du noch?
Gleich. Gleich weiss ich, also du hast 14 Stunden kantonale Assistenz gut.
Ja, vom Kanton, von der IV habe ich noch nichts.
Noch nicht. Was ist der Rest der Woche? Wie meisterst du deinen Alltag im Moment?
Ich habe 2 Stunden pro Woche die Spitex noch. Mhm. Und sonst, ja, bin ich in meinem Wohnungsparadies. Mhm. Ich habe das wunderbarste Heim. Zum Glück rollstuhlgängig. Ich bin dort noch mit meiner heutigen Schwiegertochter und mit meinem älteren Sohn, mit dem Mittelkind, schon vor langer Zeit dort reingezogen, wo wir zusammen waren. 3,5-Zimmer-Wohnung. Ich habe ein riesen Glück. Es hat einen grossen Balkon, 30 Quadratmeter, man kann es zahlen. Mhm. Und ich bin einfach zufrieden. Ich habe so viele schöne Erinnerungen. Das Matterhorn hängen, das letzte Tal ist gerade von dort. Da hängen gerade dort, wo ich sehr viel liege. Und ja, ich darf noch sein. Und ich wollte einfach die Zeit, die ich noch haben darf, jeden Tag einen schönen Tag haben mit allem, was gerade ist.
So schön.
Ja.
Ich höre dir zu und ich frage mich, dann geht es einem körperlich immer schlechter. Dann hört man das mit den Versicherungen und so. Das sind wie so zwei Plätze, wo man eigentlich muss Energie investieren muss. Und wie hast du das gemacht? Also man sieht, körperlich wird es immer schlechter und Versicherungen geben auch noch Druck. Wo hast du den Druck Ausgleich geholt in dieser Zeit?
Also viel schlimmer, das sagen sehr viele Betroffene, ist der furchtbare, ja, man darf es schon so sagen, Kampf mit diesen Versicherungen. Also ohne die Freundin Dani, die mich seit dem 23. unterstützt, mit allen Mails schreiben, ganze Korrespondenz, mich immer wieder herfahren, begleiten, Erstgespräch, IV, hatte ich keine Chance gehabt. Also Dani schreibt alles. Und ich hatte keine Chance gehabt. Der Hausarzt, der eben wirklich von Anfang an realisiert hat, ich bin schwer erkrankt. Und ja, mein Hausarzt und der Anwalt, der mich gegen die Schule vertreten hat, vom Berufsrechtsschutz, haben mir gesagt, ich müsse von Anfang an für das IV-Verfahren einen Anwalt haben. Und ich hatte Glück gehabt, beim Erstgespräch, es waren drei Frauen von der IV, Dani ist mitgekommen, haben die drei Frauen immerhin schon festgestellt, dass ich zu schwer erkrankt bin körperlich, dass ich in Reintegration in einen Arbeitsplatz, eines angepasst Setting, gar nicht möglich. Sie haben aber gemerkt, ich wollte unbedingt arbeiten. Es geht gerade in eine Rentenprüfung und nachher ist halt ein vernichtender, psychologisierender Bericht von dem RAD gekommen. Das weiss man aber heute, die sind nicht neutral und da will ich eine Stilblüte vorlesen. Das ist gern. Also, ja, das habe ich an diesem Vortrag, also ich habe ein 40-minütiges Referat dürfen haben, das Zug, beigeladen worden von einer ALG und der Rainer Deke, von den Schadenanwälten geht regelmässig, unter anderem ein Anwalt, auch zum Beobachter. Und er hat geschrieben, es ist ein offenes Geheimnis, dass der RAD, der regionalärztliche Dienst, nicht neutral ist. Nachher habe ich vorgelesen, da steht zum Beispiel drin, ich muss gerade wieder lachen, die VP, die versicherte Person, glaubt, eine PEM bereits bei Gedanken an die Arbeit zu erleiden, was für eine Konditionierung spricht und fühlt sich tageweise nur in der Lage, Flüssigkost zu sich zu nehmen. Und wo ich das vorgelesen habe, ist nachher, also der Kantonsarzt und der ganze Saal von diesen Leuten haben nur den Kopf geschüttelt. Und der Kantonsarzt ist nachher zu mir gekommen und wollte wissen, wie der heisst. Ich könnte ihm also das geben. Er findet, der müsse man aus dem Verkehr ziehen. Und er hat gesagt, bei ihnen merkt man gerade, das ist ganz sicher gar nichts Psychisches. Und ich glaube, mich muss man nicht so lange wahrnehmen, stellt man das wahrscheinlich recht schnell fest. Und ich habe, also es hat mir auch nie irgendwie irgendwie jemand gesagt, dass in vielen Berichten, auch vom Unispital, überall steht das, aber ich sei resilient, ich habe den Humor und alles. Mhm. Also der hat einfach etwas erfunden. Der Inhalt ist viel falsch gewesen.
Ich finde es auch noch spannend, dass er sagt, dass du freiwillig würdest auf Essen verzichten. Ja. Also,
wer mich kennt, ich war Dessertiger. Ich habe so gerne gegessen. Und ja, das ist ein Teil von ME, wenn man schwer betroffen ist. Mein Hausarzt hat mir das erklärt. Der Körper hat gar nicht mehr Kraft, Energie, mit fester Nahrung umzugehen. Die Abklärungsperson für Thilo hat aber geschrieben, obwohl das auch alles gestanden ist, ich sie ihr gesagt habe, ich nehme jede Mahlzeit normal am Tisch mit Messer und Gabel ein. Ja. Und also es ist unglaublich. Und da möchte ich gerade noch einhaken. Ich komme seit dem letzten 1. August vom Zuger-Unterstützungsplan. Falls Sie das mal hören, 1000 Dank Kanton Zug, Zuger-Unterstützungsplan. 14 Assistenzstunden pro Woche übrigens. ganz sympathische Abklärungsperson gekommen. Die Zahl hat Ski erhoben, nicht ich. Ich hatte gerade ein schlechtes Gewissen gehabt. Ehrlicherweise gerade Tränen und gesagt, es ist viel zu viel, ich habe schlechtes Gewissen. Und sie hat mir gesagt, ich sei IV geschädigt. Mhm. Und die von der Hilo-Abklärung hat festgehalten, 2 Stunden Spitex, wo ich sowieso fast vollumfänglich selber finanziere, um 40 Minuten Assistenzzeit pro Woche. Finde den Fehler von 14 Stunden zu 40 Minuten.
Das ist ein rechter Unterschied.
Widerspricht sich mehrfach. Vorne schreibt sie, ihr geht für mich oder mit mir posten, kocht für mich. Hinten schreibt sie, ich kann allein posten, Food und Non-Food und gibt zum Beispiel für die Ernährung 10 Minuten pro Woche ein. Schreibt aber vorne, man müsse für mich kochen, das bisschen, was ich am Abend vielleicht mal essen kann.
Mit Messer und Gabel?
Mit Messer und Gabel.
Natürlich.
Meiner Spitex hat viel gesagt, wenn ich meine Trinknahrung nehme. Warte, ich hole dir noch Messer und Gabel. Und nachher haben wir brüllt vor Lachen. Also es ist mir erstaunt, das ist eine Versicherung, eine gesetzliche. Und wenn man den Bericht liest, die Spitex hat viele Jahre eine Abteilung in einem Kantonsspital geleitet. Sie hat gesagt, Petra, man sagt, wie ist Trudi Gerster? Schreibt einfach Sachen drin, wo fast der ganze Bericht ist falsch. Auch mein Arzt hat jeden Punkt zerpflückt, wieder richtig gestellt. Die IV passt es nicht an, sie müssen es jetzt einfach wieder zu beilegen. Und man fragt sich schon, wenn man den Bericht liest, eine Person widerspricht sich selber mehr als einmal in einem Bericht. Und das ist eine gesetzlich obligatorische Versicherung. Hätte ich so schön gegeben. Da hätte ich mich nicht gewundert, wenn man gesagt hätte, ist besser, du gehst. Also da habe ich enorme Fragezeichen.
Das ist das Blauäugige, was du gesagt hast, was ja. Du im Voraus, das hat man nicht gedacht, dass das so ist.
Ja. Oder ist jetzt das Gefühl, ich brauche keine Begleitung ausser Haus, nur Fahrdienst. Ich hatte keine Chance ohne Sandra und der Kurt, der heute noch mitgekommen ist, wo ich jetzt an einer Studie teilnehme. Danke, Kurt. Schön, dass das organisiert vom Bahnhof daher.
Jetzt hat man die ganze Odyssee gehört und ich komme immer noch an den Punkt, wo du mir nicht so richtig beantwortest. Was hat dich aufgerichtet in dieser Zeit? Eben die Gesundheit, dann die Berichte, der Job, den man aufgeben muss, nur noch daheim und sonst weiss man, dass man muss liegen muss. Was richtet dich am Morgen immer wieder auf?
Also ich darf noch sein, das Leben ist wunderbar und soll gefeiert werden mit allem, was ist. Und das Einzige, was ich noch mache, ist, ich singe noch. Und obwohl ich nur so kann singen, habe ich, meine Dirigent sagt immer, habe immer noch so eine grossartige Stimme und meine Seele ist Musik. Ich habe Schlagzeug gespielt, Marimba gespielt, das geht natürlich nicht mehr. Und auch wenn ich natürlich singe, wenn ich probe an einem Sonntagabend, dann liege ich ziemlich den ganzen Sonntag. Am Montag und Donnerstag habe ich immer 2 ganze Tage mehr oder weniger Infusionen, die ich dringend brauche. Was in der Heil und Bericht auch geschrieben hat, ich brauche nichts. Aber 2 Tage pro Woche, mindestens 5 Stunden. Montag, Donnerstag, wo ich auf Infusionen angewiesen bin, dass ich wieder so sein kann. Vor den Infusionen konnte ich nur noch eigentlich liegen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber, vom Singen sind
wir. Ah ja, und singen. Und obwohl das ich körperlich immer über die Grenzen gehe, aber meiner Seele ist Musik. Und wenn ich singen kann, fliegt meine Seele. Ich liebe es, mit dem Grüppli zusammen zu sein. Und ich kann nicht mit den Leuten reden, die Kraft längt nicht. Ja. Aber dem bin ich wieder mal Teil. Und wenn, ja, wenn ich darf, mit meiner Stimme Musik erklingen lassen, das ist das Grösste.
Das müssen nicht mehr die grossen Bühnen sein, die du vorher gesungen hast. Ja. Man muss schon sagen, du hast international gesungen.
Nein, einfach etwa mal im näheren Ausland, ja. In Norditalien auch, ja. Mit dem Davide. Ja, das Weiteste war Riga.
Und jetzt ist es an deinem Ort, am Sonntagabend, in dieser Gruppe.
Ja, wobei mit dem Davide, mit Capriccio Vocale, gibt es zwischendurch mal im Tessino. Aber da kann ich bei einer Freundin, die bei Capriccio Vocale ist, da sind wir so semi-professionell, professionelles Grüppli, wo wir Das vorletzte Programm waren wir 18 Frauen, die wir 8 Stimmen gesungen haben. Und das Coole ist, dort, das studiere ich daheim ein. Ich habe Glück, vieles kann ich an Platz singen. Das Hochkomplexe kann ich mir recht schnell merken über Gesamtharmonie. Und die wissen das, dass ich dann nicht reden kann. Und da weiss ich einfach, nachher liege ich 2 Wochen. Aber das Allereinzigste war noch, und das, ich habe so mit dem Herrgott mal so ein bisschen abgemacht, gell, das lass mir, bis du mich holst. Ja, einfach das Singen, ja. Genau, ja, genau. Und ich glaube, ich bin einfach sehr ein lebensfroher Mensch. Ich habe 3 erwachsene Kinder, 3 so herzige Enkelzwerglinge, also... Ja, ich bin glücklich, wenn ich sie einfach noch ein bisschen sehen darf, grösser werden.
Wann ist ein Brokkab in dein Leben gekommen?
Der wäre schon viel früher ins Leben gekommen, aber ich habe eben keine Aufnahme bekommen, weil du hast mir das nachher erklärt, weil halt mit der Covid-Pandemie so viele so schwer erkrankt sind und das Theater bei allen nachher mit allen Versicherungen.
Wenn die Mitgliederaufnahmestopp gerade losgegangen ist, genau. Dich als Mitglied bei uns anmelden.
Genau. Mich hat der Pro Infirmis ein recht Stück begleitet. Mhm. Ja.
Und gleich bist du das erste Mal an unsere GV gekommen, den Frühling, und auch dort hast du mir gesagt, dass muss ich aufpassen, dass ich nicht sage büssen, sondern du hast gesagt, ich muss nachher wieder liegen. Wie war dein Eindruck von uns als Verein?
Ich habe einfach gedacht, wenn ich auf euch zukomme, wäre es noch gut, ihr hättet mich mal gesehen. Genau. Ich habe euch mal gesehen und ich habe es vorbereitet. Ich bin eigentlich ziemlich die ganze Woche einfach sehr noch mehr gelegen. Mhm. Und nachher natürlich habe ich es fest gemerkt. Mhm. Also eben eigentlich die ganze Woche drauf. 2 Tage bin ich dann nur mehr gelegen. Mhm. Und habe einen klaren Penis dann wieder gehabt. Und ich denke, wahrscheinlich muss ich halt notgedrungen dann gleich gerne mal auf euch zukommen, weil halt Anwalt, jetzt habe ich gerade für ein kurzes Mail, ein Telefonat, gerade wieder eine Rechnung von 1620 Franken bekommen. Es war nur ein Telefonat gewesen, irgendein 8-Zieler an TV. Der Bericht hat mein Arzt geschrieben und die eine Assistenzperson für mich mit mir. Und das bisschen und meiner private Rechtsschutzversicherung hat bis heute noch keinen Franken gezahlt. Ich habe eigentlich eine private Rechtsschutzversicherung, aber auch das, man kämpft mit jeder Versicherung.
Und all das braucht so viel Energie.
Aber ich habe das Glück, ich bin eine von wenigen in der Schweiz, die IV-Rente gesprochen hat. Und PK hat gesagt, ich habe all die Jahre immer im Kanton Zug unterrichtet, wenn ich keine Gutachten, sie zahlen mir das die Rente. Und von dort her eben, bin ich reich beschenkt. Habe jetzt eine leichte Hilo aufgrund von dem, dass ich im Rollstuhl bin. Genau. Also, Jan, ich sehe, ich habe das hier noch auf einer Karte nicht geschrieben. Muss ich da schnell... Das ist eben etwas, meiner Seele ist gesund geblieben. Einfach der Körper ist schwer erkrankt. Und ich glaube, das ist es. Mein Arzt hat mir gerade gestern am Morgen, wo ich dachte, ich habe Glück, mein Hausarzt ist, ich habe 3 Minuten mit dem Rollstuhl, sonst würde ich es gar nicht schaffen, sagt er immer, ich strahle immer so, es ist immer eine Freude, wenn ich komme. Die MPAs, die 2, dort auch, also die 3 sind per Du mit mir, haben gefunden, ich kehre da zur Praxisfamilie. Mhm. Ich sehe einfach alles, was noch darf sein, und schaue nicht an, was nicht mehr darf sein, weil schon mein Alltag ist ja nicht mehr wie damals. Ich meine, ich kann mich nicht selber versorgen. Also hätte ich 2 Stunden Spitex und 40 Minuten Assistenz, ich habe verloren. Mhm. Weil das geht gar nicht. Also was sie alles für mich machen. Ich kann nicht einmal meinen Haushalt selber machen. Mhm. Also ja, duschen. Einmal in der Regel pro Woche und sonst am Lavabo. Das Zeitchen noch ein bisschen mit Wasser und Seife. Und jetzt schon sind wir ein Zeitchen mit so feuchten Waschlümpen, wo wir bei zwei Patientenorganisationen, war ein Tipp von der Ärztin im Unispital. Sie hat mir dort noch gesagt, sie schäme sich mir als Ärztin etwas zu sagen. Aber in der Schweiz interessieren wir sich nicht. Da werde ich nicht geschaut, sie können mich nur zurück zum Hausarzt zu schicken. Und das ist genial. Ich habe so viel gelernt. Wir bekommen alle Artikel von der Forschung weltweit. Ich kann alles nur weiterschicken meinem Hausarzt. Ich brauche keinen Kraftaufwand. Die Betroffenen unterstützen sich gegenseitig. Es ist genial. Also es ist, ich weiß nicht, wo ich ohne die zwei Patientenorganisationen wäre. Mhm. Zu wissen dort, eben zu wissen weltweit, ist genial.
Und auch wegen dem bist du da, Petra. Du hast gesagt, du willst Langzeiterkrankten von Covid eine Stimme geben. Das war dein Antreiber, auch heute hier hinzukommen. Auch wenn du gewusst hast, das wird dich so viel Kraft brauchen. Ich habe dir auch angeboten, dass Jan und ich würden zu dir kommen und so eine Podcast-Aufnahme machen. Und du hast gefunden, nein, ich wachse, um all diesen Menschen eine Stimme zu geben. Wie geht es dir jetzt am Ende dieses Gesprächs, Petra?
Gut.
Gut.
Ja, also eben, ich suche immer noch, wo man sich daran hat. So, und das nehme ich jetzt mit, dass man wirklich sich nur am Positiven aufhalten soll und nicht gross schauen kann, was nicht geht, sondern das, was noch geht und das, was man noch machen kann. Danke dir vielmals, Petra.
Aber ich will noch mal kurz noch einen Schlusssatz. Ich bin extrem privilegiert, dass ich jetzt die IV-Rente habe, weil diese Existenzängste und das IV-Verfahren haben auch mich verschlechtert. Mhm. Also meinen Körper wie einen extrem hohen Prozentsatz von allen ME-Betroffenen. Und ich meine, man hat so schwerst erkrankt und behindert so viele Kosten, wo man selber drauf sitzen bleibt. Also schwer krank sind, muss man sich leisten können. Und ich denke jetzt, weil ich weiss, ich habe die IV-Rente. Also das ist natürlich schon, ich muss jetzt einen neuen Rollstuhl haben, den ich liegen kann. Ich muss den wahrscheinlich allein finanzieren. Das Pflegebett, das ich jetzt brauche, einen Grossteil selber finanzieren. Ich wüsste nicht, wie ich das ohne IV-Rente und Erspartungen sollte. Also ich bin eben reich beschenkt durch das. Und es kommen gerade Tränen. Ich denke immer an alle, die das nicht haben. So viele, so schwerst kranke junge Menschen, die nachher Gutachter haben und dann heisst es psychisch und sie wollen den Kranken zu gewinnen und es kann man gerade trennen, es betrifft mich immer so für alle anderen, die das nicht haben. Es tut mir in der Seele weh, junge Menschen, unverschuldet schwerst erkrankt, weil weltweit weiss man, nach einem Preview über 13 Studien hat Michael Stingel herausgegeben, man weiss heute, sicher 50% von allen Post-Covid-Betroffenen haben ME. Weltweit hat sich die Zahl mindestens verdoppelt, fast verdreifacht. Und dass einfach da die IV, die Gutachter, diesen Menschen unglaubliche Sachen schreiben. Ich habe das gesehen, die haben Bericht gefotet. Das ist eine Schande für die Schweiz. Und eben mich trifft das, ich bin so ein empathischer Mensch.
Und du hast jetzt all denen auch eine Stimme gegeben heute Abend, wo die Kraft gerade nicht hatten, um darüber zu reden. Und dafür möchte ich dir meinen allergrössten Respekt aussprechen.
Gleichfalls. Also wirklich.
Ich glaube auch im Namen von
es gerade peinlich, als man gerade
Tränen nein,
das ist gar nicht. Es ist einfach die Empathie zu all denen, wo, weil fast niemand in der Schweiz einen kleinen Prozentsatz von Renten bekommt. Ich finde das nicht okay, weil wer will einen IV? Und will nicht arbeiten.
Genau, das haben wir fest herausgespürt, auch jetzt aus deiner Geschichte. Ich möchte allen danken, die da waren, die die Lebensgeschichte von dir, Petra, so aufmerksam gelost haben. Es war mucksmüsli still. Ich möchte im Kulturhof Hintermusek danken für die Organisation, dass wir hier da sein in diesem wunderbaren Stübli. Und der allergrösste Dank, Petra, der gilt an dich.
Ja.
Für dein Dasein heute, für deinen Mut, auch wirklich in all diesen Leuten eine Stimme zu geben, die das nicht können. Ganz herzlichen Dank, Petra.
Danke vielmals. Ich hoffe jetzt, dass ich ein bisschen Stimme kann. Jetzt kommt mir neu sehen, ich bin in einer kleinen Fünfer-Projektgruppe, ME. Und wir finanzieren und veröffentlichen den volkswirtschaftlichen Schaden in der Schweiz durch Post-Covid und ME, was in Deutschland der Bundestag in Auftrag geht und finanziert. Und wir schreiben jetzt, im Moment haben wir alle deutschsprachigen medizinischen Fakultäten angeschrieben, dass man ME endlich ins medizinische Curriculum aufnimmt. Das machen wir als Kleingruppe von Betroffenen. Damit hoffentlich mal etwas dann würde gehen.
Danke vielmals, Petra.
Danke vielmals.
Der Applaus ist deiner.